Kritik, wie geht das? Kritik überhaupt? Lohnt sich das? Lohnt sich einmal ein kleines Studium der Logik dessen, wie moderne, mündige Bürger, moderne, hochaufgeschossene Politiker, Wissenschaftler einwenden gegen Konkurrenten, gegen die Weltenläufe zusammenschustern? Lohnt es sich, das pure Wie zu prüfen, nachdem da verfahren wird? Und dann, dass man sich in einer ganz eigenartigen Konsequenz so langsam hat gewöhnen müssen. Es gibt ein anerkanntes Verfahren von Kritik, und das mündet immerzu in Verbesserungsvorschläge. Kritik einwenden etwas gegen das, was andere tun und lassen, hat ja noch ein bisschen den Gehalt von Gegnerschaft, meint man. Und das geflügelste Wort in dem gesamten Bereich von Kritik, wenn in der Wissenschaft oder in der Politik kritisiert oder gegenkritisiert zurückgewiesen wird, lautet einfach: konstruktiv müsste es sein. Ausgerechnet die negative Stellung zu irgendeiner Sache, zum Benehmen anderer Leute, ausgerechnet diese negative Stellung namens Kritik soll, wie wenn es natürlich wäre, immerzu münden in das Allerpositivste, nämlich die Unterstützung dessen, was man kritisiert, die Beförderung der Sache, an der man anfangs herum meckert. Das ist die eine Seite, die heute besprochen werden soll. Was geht da vor, wenn Kritik immer nur der Auftakt zur Mitwirkung ist? Mit was für einem Typus von theoretischem Handwerk hat man es da zu tun? Die zweite Seite, die besprochen werden soll, ist die, die im Thema angekündigt ist. Wie geht sie denn nun, die Kritik? Wie wird sie denn eine? Oder noch anders ausgedrückt, wie bleibt denn eine kritische Stellung zu einer Sache wirklich eine kritische Stellung und löst sich nicht in Wohlgefallen und in ein allgemeines Verbesserungsvorschlagswesen auf? Die Parteinahme für das eine oder andere, so viel kann man gleich schon sagen, kann nicht nach dem billigen Muster gehen: ach, ich mache lieber das. Ich kritisiere lieber radikal und alles in Grund und Boden. Und der andere sagt: na, ich mache es lieber vorsichtig und helfe den anderen dabei, dass sie ihre Fehler verbessern. Es wird schon immer etwas mit der Sache, die Gegenstand der Kritik ist, zu tun haben, was herauskommt, ebenso wie es etwas zu tun haben muss mit den gedanklichen Leistungen, die ein Kritiker vollführt. Fangen wir mal ganz elementar an und merken uns fürs restliche Leben heute Abend die Banalität, dass Kritik erst einmal immer nur dort, aber immer auch dort anfängt, laut wird, wo einer unzufrieden mit etwas ist. Man macht Erfahrungen der verschiedensten Art mit anderen Leuten, mit Gegenständen des Bedürfnisses, mit natürlichen Umständen, Wetter, mag gar nichts drüber sagen. mit gesellschaftlichen Verhältnissen, in denen welche das Sagen haben, andere die Panzer, die Dritten keinen Arbeitsplatz. Und dann fängt das Kritisieren an. Insofern erstmal, in dieser Banalität als Ausgangspunkt, ist Kritik allgegenwärtig. Das mit all, bitte ich, richtig zu verstehen. Ja, auch in Litauen und Russland, in China selbst, überall, wo sich halbwegs mit einem Verstand versehene Typen tummeln, gibt es Kritik. Sie ist allgegenwärtig und zeugt schlicht davon, dass mit dem Gebrauch des Verstandes noch jedes Individuum sich einen Genuss nicht nehmen lässt. Den Genuss, wenn es schon sonst nichts zu melden hat auf der Welt, wenn es ohnehin sonst auch noch was zu melden hat auf der Welt, umso mehr, den Genuss, sich zumindest theoretisch zum Richter aufzuschwingen, über die kleinen und großen Affären, die ihm zustoßen, über andere Leute, über große Ideen und sonst noch, was es alles gibt. Hinz und Kunz, Papst und Präsident. Jeder ist gewohnt, alles zu prüfen, und zwar nach seinen Maßstäben. Alle rechten sie über die Bedeutung des Kondoms, der Arbeitszeit, der Freizeit, über die Weltraumfahrt, klar, über alles. Alle Lumpen, genauso wie alle sittlich intakten Zeitgenossen, sind offenbar zu einem in der Lage, ständig einen Vergleich anzustellen zwischen ihren Bedürfnissen, ihren Erwartungen, ihren Interessen, vielleicht auch etwas hochgestochen ihren Ideen, was sie sich schon alles so im Laufe der Zeit zurechtgelegt haben über Sein und Sollen in der Welt. Auf der einen Seite und dem, was der Rest der Welt dafür hergibt. Elementarform des Kritiks heißt also erst einmal nur, einen Vergleich aufmachen zwischen meinem Interesse, Bedürfnis, zwischen meiner Hoffnung, Erwartung und was es sonst so noch alles für subjektive Befindlichkeiten gibt, kann man jetzt als Kurzformel, kann aber alles sein, kann die hochgestochenste Idee sein, wie das banalste Bedürfnis nach guter Bratwurst. Zwischen meinen Interessen und dem, was gibt der Rest der Welt als Material dieses Interesses ab, ist die erste Bestimmung jeglicher Kritik am Wirtshaustisch, im Parlament, in der Universität und sonst wo. Das zweite ist, genau genommen, ist natürlich das noch keine Kritik. Diesen Vergleich anstellen, das wird zur Kritik erst dadurch, dass nicht die persönliche Willkür, nicht der eigene Maßstab betont wird, hervorgehoben wird, sondern dass das, was einem in dem Vergleich aufstößt, als Einwand gegen die Sache, gegen das Material meines Interesses formuliert wird. Ich drücke es nochmal anders aus. So sehr das Motiv, das Movens, das Treibende bei Kritik, der Grund aller Kritik, eine enttäuschte Erwartung, ein verletztes Interesse ist, so wenig wollen sich Kritiker aller Stände, aller Länder damit bescheiden, dass sie einfach ein Protokoll so nach guter Gong-Manier oder Hör-zu-Manier ausfüllen, wo auf der einen Seite steht, was ich mag, auf der anderen, was ich nicht mag. Klar, dieser Vergleich findet statt, ist in jeder Kritik präsent, aber Kritik maßt sich etwas Weitergehendes an. Immer geht sie dazu über zu sagen, und dass der Vergleich zwischen meinen Bedürfnissen und dem Rest der Welt nicht aufgeht, ist eine Schande für den Rest der Welt und nicht für mich. Also ein bisschen Anspruchsdenken ist immer bei Kritik da, und zwar dergestalt, dass man sagt, ich habe an etwas, gegen etwas, diesen und jenen Einwand. Wer das Protokoll ausfüllen mag, das machen ja sogar Gelehrte in der FATS-Beilage, das machen die Schlachermenschen im Gong, das was ich mag, was ich nicht mag. Wer das hinschreibt, versteht sich nicht als Kritiker, und auch die Leser missverstehen ihn nicht als solchen. Man weiß, dass das Ausfüllen dieses Fragebogens nur ein Protokoll über den eigenen Charakter, über die eigene Persönlichkeit, über die Neigungen, die man so entwickelt hat im Laufe des Lebens, ist und sonst gar nichts. Wenn das Kritik wäre, dann bliebe sie allemal untergeordnet. Unter den Haupt- und Generalzweck, dass sich hier ein Subjekt selbst darstellt. Der Welt zeigt, so geht's mir. Heiße Musik gefällt mir, cooler Jazz nicht. Ein Kritiker würde sagen, der coole Jazz ist viel zu cool oder irgend sowas. Bloße Selbstdarstellung, bloßer Vergleich zwischen eigenen Anliegen und äußerlichem Material will Kritik nie sein. Immer will sie zur Form des Urteilens übergehen. Kritik fängt da an, wo die Beschwerde nicht mehr heißt, mir schmeckt das nicht. Ich finde keinen Gefallen daran. Sondern wo der Übergang dazu vollzogen ist, zu sagen, die Sache taugt nichts. Die Beurteilung eines ungenügenden Materials, eines mir zuwiderhandelnden Volks, eines mir nicht entgegenkommenden Objekts meiner Bedürfnisse. Die Beurteilung macht erst aus dem allgegenwärtigen Vergleichswesen eine Kritik. Die Beurteilung von was Objektivem in dem ganz einfachen Sinn von etwas, was getrennt von mir vorliegt und was ich daraufhin besichtige, was es für mich taugt. Die Beurteilung wird erst zum Ausweis, quasi der Berechtigung dafür, dass sich einer beschwert. Irgendetwas über das Objekt zu vermelden, was an ihm faul ist, das ist quasi die Bedingung dafür, dass eine Beschwerde auch sitzt oder Kritik genannt zu werden verdient. Es hört sich ganz einfach an. Ich weiß nicht, wie viele Leute auf der Welt es überhaupt wissen oder für korrekt befinden. Es ist sau wichtig. Es zeigt nämlich, wie schwer Kritik ist. Man braucht sich gar nicht zu wundern, dass das Handwerk des Kritisierens so wenig beherrscht wird. Es ist ein Fehler, in den beiden Seiten dessen, was Kritik ist, allemal auf der Lauer. Nämlich die Absicht und die Durchführung stehen ein bisschen auf Kriegsfuß miteinander. Die Absicht heißt, dass ich die Welt an mir messe, dass ich eine Vorstellung, ein Bedürfnis, ein Interesse habe. Und das soll ja der Maßstab oder der Grund für Kritik sein. Das Zweite ist, dass es zur Kritik nur wird, wenn ich über die mir widerstrebende, mir sperrige Welt ein Urteil abliefere. Wo nicht das Zweite dem Ersten überhaupt Recht gibt, wird Kritik zum allgemeinen Genörgel, zur Selbstdarstellung von Subjekten, die meinen, sie wären nicht gelitten oder sie könnten was nicht leiden, und damit ist es rum. Da wird es zu Formen des psychologischen Unwesens, da wird es zu Formen der öffentlichen Selbstdarstellung, insbesondere im Kunstgewerbe, aber auch in der Politik. Aber eine Kritik wird so nie draus. Erstes Kapitel, in der Besichtigung des Fehlens. Wir im zeitgenössischen Kritisieren Auftritt. Das Vergleichswesen. Ich vergleiche mich mit dem Material und sage, das gefällt mir aber nicht. Das passt nicht zusammen. Die erste Stellung kommt ja tatsächlich als Kritik vor. Sie geht ja als Kritik durch. Das Festhalten an der Seite, es geht um mein Interesse, wenn ich mich zu beschweren anfange. Also nicht mein Interesse und jetzt beurteile ich die Welt. Es geht um mein Interesse. Das Festhalten an sich als zumindest theoretischer Herr der Welt ist zu nennen, man ernennt sein praktisches Gefühl zur kritischen Instanz. Jedermann vertraut. Eine Art der Auseinandersetzung mit den Umständen, unter denen man seine Pflicht- und Kürprogramme so abwickelt, die eigentlich noch nicht in die Kritik gehört, aber immerzu als Kritik passiert, durchgeht. Die Elementarform des Vergleichens, in dem gar nicht erst die Anstrengung unternommen wird, zum Urteil überzugehen. Die Rede ist von der Banalität, etwas als angenehm oder unangenehm zu empfinden. Das Wetter, die Atmosphäre auf einer Vernissage oder auf einer politischen Veranstaltung. Ein Mädchen gar. Einen Mann. Die Übung, wer würde die nicht immer zumachen? Man ist sich, so stolz ist der Mensch offenbar, man ist sich Maßstab. Aber man hat noch keinen in Anschlag gebracht und hat auch noch nicht das Beurteilen angefangen. Es ist klar zu merken, dass das der Auftakt von Kritik ist oder die meist verbreitete Art zu kritisieren und doch noch keine Kritik zu sein beansprucht, vielleicht aber auch doch. Es ist genau das Schwebeverfahren zwischen will ich nur vergleichen und meine Beschwerde loswerden oder meiner Freude Ausdruck geben oder will ich schon auch ein Urteil fällen. Wir haben es hier mit einem Übergang, der logisch und psychologisch parallel verläuft. Soll sich jeder prüfen, welches Argument hier angesprochen ist. Ist immer, wenn einer sagt, die gefällt mir nicht, nur gemeint, mir gefällt die nicht. Oder will man schon eigentlich gesagt haben, naja, dieser alte Ziebtopf. Es findet ein regelrechtes Spiel mit dem Schwebeverfahren statt. Es ist eine Technik der Begutachtung, die aber noch keine Beurteilung ist, aber sich schon als Begutachtung versteht. Gedacht und gesagt wird dabei eigentlich allein etwas über das Verhältnis. In dem Beispielsfall Unangemessenheit. Es ist also vorderhand noch nicht entschieden, ob die Unangemessenheit von mir kommt oder vom Objekt meiner Begierde. Andererseits, spielen wir es mal durch. Gibt es, dass man sagt, mir gefällt die nicht oder das schmeckt mir nicht? Und mein tatsächlich, so ein schönes Madler und ich habe so einen schlechten Geschmack. Sehr selten der Übergang. Es ist schon der Anspruch am Werk, der die Schuld der Unangemessenheit zwischen meinem Anliegen und dem Material meines Bedürfnisses aufs Objekt schiebt, immer präsent. Mir soll alles gemäß sein, so jetzt betrachten wir uns die Welt. Verschiedene Befunde dieser Art zeugen davon, dass ich nenne es mal die Korrektheit, dass ich überhaupt, dass was dran ist an dem Befund, dass er irgendwas bedeuten soll oder will, allein vom Inhalt abhängt, dem man ein Urteil gibt über die Sache, mit der man sein Bedürfnis vergleicht. Ja klar, zwei Stück laufen an derselben vorbei, zwei Stück gehen auf dieselbe Vernissage, der eine findet es nett, der andere nicht. Das ist eigentlich die beste Methode, sich den Widerspruch klar zu machen, den man sich einfängt, wenn man sich immer an die Technik des praktischen Gefühls hält. Spätestens, wenn der eine sagt, nett, und der andere, geh mal heim, ist ja die Entscheidung fällig, die Frage nach einem Inwiefern, nach einem Warum mit sich bringt. Und wenn dann begründet wird, warum einem die nicht gefällt oder warum es heute nicht lustig ist, dann ist auch für jeden selbstverständlich, dass jetzt nicht gefragt ist, ich finde die nicht nett, weil mir ist schlecht, sondern da muss in dem Weilsatz ein Befund über das Objekt kommen. Die Form des praktischen unmittelbaren Gefühls, das ständig vergleichend am Werk ist, leistet nichts. Sie drückt sich ja gerade noch in dem Schwebezustand vor der Aussage, vor der Beurteilung des als mangelhaft gerügten Objekts. Es muss ein Inhalt her. Die Berufung auf mir geht's einfach so, ich empfinde das so, oder Neuhochdeutsch, ich finde, die ist haltlos. Nicht, dass man das nicht tun sollte, das kann eh niemand lassen. Diese Elementarform, wie eingangs gesagt, gehört zum Gebrauch des Verstandes allemal dazu, wenn sich ein denkendes Individuum an den Vergleich und seinen Anliegen und dem Rest der Welt als tauglich oder untauglich dafür zu schaffen macht. Da gibt es keine Moralisierung und keine Geh- und Verbote. Das ist die Elementarform, so bewegt sich allemal ein jeder. Ob er darin verhaftet bleibt und sein ganzes Leben immerzu bloß mit Ich-Finde-Sätzen durch die Gegend stupst, das ist die Frage. Ob er meint, er hätte sein Pensum an Kritik schon erfüllt, wenn er immer in dieser Form urteilt. Jeder weiß es. Die Kriterien, die da einer für sein Wohlfühlen auf der besagten Vernissage aufmacht, und der andere, die sind alle das Werk von Erfahrungen, von Vorstellungen, von Gedanken über was gut und schlecht ist, was ich gehört. Das sind alles ein bisschen Qualitätsurteile, die man sich anderswo schon besorgt hat.